Ja, wir sind nach 3 Jahren Männerfrühstück mit Abraham heute ans Ende gekommen. Man könnte sicherlich noch einmal mehr machen, aber ich will das heute abschließen, weil wir heute auch das letzte Mal Männerfrühstück vor der Sommerpause haben und das ist dann eine gute Abrundung. Und der Vers, der uns irgendwie die ganze Zeit begleitet hat. Jetzt kommt's, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist. In Jesaja stand der. Oh Mann, ey. Tut mir leid. So, jetzt gehen wir nochmal rein hier. Zack. Jesaja, wo ist Jesaja? Gleich haben wir es. Einen Augenblick, Geschwister. Jesaja 51, Vers 2, genau. Jesaja 51, Vers 2. Beziehungsweise auf 51, Vers 1. Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als einen Einzelnen und ich segnete ihn und mehrte ihn. Blickt hin auf euren Vater Abraham. Und das, was am Ende des Verses steht, ich rief ihn als einen Einzelnen und ich segnete ihn und mehrte ihn, das ist ja auch der Anfang der Geschichte Abrahams. Am Anfang steht er mit seiner Frau ganz alleine da, herausgerufen aus seines Vaters Haus. Gott ruft ihn in seine Nachfolge, wie Jesus die Jünger in seine Nachfolge gerufen hat, wie Jesus zu dir irgendwann herangetreten ist und gesagt hat, hier, Junge, komm raus aus dieser Welt und komm mir nach. Geh mit mir. Und so hat Gott Abraham damals gerufen, als einen Einzelnen. Und er hat ihm Segen verheißen. Er hat gesagt, ich segne dich. Und er hat ihn gesegnet. Und dann aber der Abschluss, er mehrte ihn. Er blieb nicht ein Einzelner, sondern er hat Frucht gebracht. Aus seinem Leben ist Frucht entstanden. Das, was Gott in diese Welt, in diese Schöpfung hineingelegt hat, so wie er die Schöpfung am Anfang geschaffen hat, war, dass er nicht die ganze Erde sozusagen voll gemacht hat mit allen möglichen Wesen und das war's dann, sondern er hat Wesen geschaffen. Einzelne Wesen, wenige Wesen, die dann fruchtbar sein sollten und sich vermehren sollten und die Erde füllen sollten. Er hat also nicht das so gemacht, dass er ganz viele Einzelwesen geschaffen hat, die dann irgendwie eine große Gemeinschaft bilden, sondern er hat wenige geschaffen, die dann, und das ist das Wunderbare, gerade wenn du an den Menschen denkst, die Erschaffung des Menschen, er hat männlich und weiblich den Menschen geschaffen, ein Mann, eine Frau, er hat sie zusammengefügt, zusammengeführt und hat gesagt, ihr seid jetzt eins, ihr seid auch mein Ebenbild. Ja, der Mensch ist das Ebenbild Gottes, männlich und weiblich. Das ist sehr vielsagend. Das bedeutet eben nicht, dass wir als Einzelwesen eigentlich schon von uns aus Ebenbild Gottes sind, sondern so wie Gott sich das eigentlich ursprünglich gedacht hat, ist es in dem Zusammenkommen von Mann und Frau, in diesem Menschen, der geschaffen ist oder der eins wird. Und Mann und Frau, sie werden ein Fleisch sein, sie sind dann eins. Das ist eigentlich das Ebenbild Gottes. Warum? Weil dieses Ebenbild Gottes Frucht bringt. Und das ist sein Bild. Die Liebe. Nicht ein Einzelwesen zu sein, sondern in einer Gemeinschaft zu sein. Und nicht nur in einer Gemeinschaft, die sich mit sich selbst begnügt, sondern die Frucht bringt. Und das ist das Bild, was Gott auch in Abraham hineinlegt, was er uns durch Abraham deutlich macht. Abraham als Einzelner berufen, mit seiner Frau zusammen, sie kommen zusammen, werden eins, sind eins und bringen Frucht, obwohl sie eigentlich unfähig sind, Frucht zu bringen. Natürlicherweise sind sie unfähig, Frucht zu bringen, aber Gott hat es gemacht, dass sie Frucht bringen können. Und wisst ihr, ab welchem Zeitpunkt Abraham als Vater bezeichnet wird? In seinem langen Leben, er ist 175 Jahre alt geworden, wird er das erste Mal als Vater bezeichnet in 1. Mose 17. Wir werden heute so ein bisschen auch nochmal so durch bestimmte Punkte der Geschichte Abrahams durchgehen, mit dem besonderen Fokus Abraham, der Vater Isaaks. Isaak, der Sohn Abrahams, Abraham, der Vater Isaaks. Und das ist es eben. Abraham wird das erste Mal als Vater bezeichnet, nicht im Zusammenhang mit Ismael, sondern im Zusammenhang mit Isaak in Kapitel 17, als Abraham 99 Jahre alt war. Und wenn du, und wir werden so ein bisschen, die Ebenen werden sich immer wieder so vermischen. Es geht einerseits natürlich darum, um natürliche Vaterschaft. Ich als Vater meiner Kinder, meines Sohnes. Aber es geht vielmehr mir hier um die geistliche Ebene. Dass wir als Kinder Gottes auch in eine Gemeinde, in eine Familie hinein geboren werden und natürlich unser einen Vater im Himmel haben. Und wir alle sind Kinder Gottes. Aber gleichzeitig finden wir im Neuen Testament auch die Ebene, dass es Väter gibt, junge Männer, Kinder gibt. Es gibt Väter und Mütter, die Kinder zeugen, geistlich gesehen. Paulus spricht davon, er sagt, ich habe euch durch das Evangelium gezeugt. Ihr habt viele Zuchtmeister, aber ihr habt nicht viele Väter. Interessanterweise sagt er nicht, ihr habt nur einen Vater, nämlich mich. Das sagt er nicht. Das finde ich gut und wichtig. Wir sind hier nicht in einer Shepherding-Bewegung, wo jeder Gläubiger sozusagen einen Vater hat. Und dieser Vater ist dann sozusagen die einzige Bezugsperson. Aber wir haben wenige Väter. Wenige, die uns in unserem Glauben gezeugt haben und die uns dann auch aufgezogen haben. Und in dieser ganzen Geschichte mit Abraham und Isaak, denke ich, geht es auch um diese Ebene, um diese geistliche, es soll es vorrangig um diese geistliche Ebene gehen, Väter und Söhne zu sein. Aber es spielt natürlich auch in die natürliche Beziehung, wo wir als Familien hier in der Gemeinde sind und Väter und unsere eigenen Söhne haben. Da spielt das natürlich mit rein und wird uns auch zur Wegweisung, wie Abraham auch der natürliche Vater Isaaks ist, nicht nur der geistliche Vater. Aber Abraham wird mit 99 Jahren zum Vater, eigentlich im eigentlichen Sinne, wirklichen Sinne, so wie Gott es gedacht hat. Das heißt, er ist schon sehr alt. Und wir haben immer mal wieder in der Gemeinde über diese Entwicklung eines Christen gesprochen, dass wir Kinder, als Kinder anfangen im Glauben, dass wir aber wachsen sollen und zu Überwindern werden sollen, zu jungen Männern, die dem Bösen widerstehen, wie Johannes das sagt, und dann zu Vätern werden sollen, wachsen sollen. Ganz natürlich soll das eigentlich stattfinden in unserem Leben. Und du kannst dich selber beurteilen und selber in dein Leben hineingucken und für dich selber sagen, ja, auf was für einer Entwicklungsstufe stehe ich eigentlich? Bin ich eher noch so ein Kind im Glauben? Paulus sagt es zu den Korinthern, er sagt, Mann, Jungs, Mädels, eigentlich solltet ihr schon viel weiter sein. Ja, solange ihr eigentlich jetzt das Evangelium schon gehört habt, und das sind interessanterweise bei Paulus dann nur wenige Jahre, solange ihr eigentlich das Evangelium schon gehört habt und darin lebt und wandelt, solltet ihr eigentlich schon viel weiter und reifer sein. Ihr seid aber wie die kleinen Babys. Deswegen muss ich euch Milch zu trinken geben und kann euch nicht feste Speise geben, wie ich das eigentlich wollte. Beurteilt euch selbst. Wir müssen uns selbst beurteilen, uns selbst prüfen vor Gott. Wo stehe ich eigentlich? Bin ich immer noch ein Kind im Glauben? Eher so ein Baby? Oder bin ich schon herangewachsen zu einem jungen Mann, der den Bösen überwindet? Habe ich Überwinderkraft in Anfechtung? Bin ich schon so weit, dass ich mir nicht von jedem Kniff des Teufels irgendwie eins vormachen lasse, sondern wirklich auch stehe und schon ja, für mich selbst, für mein eigenes geistliches Leben Verantwortung übernehmen kann? Das ist der Punkt eigentlich des jungen Mannes in Christus. Er steht, er geht mit Jesus. Er fällt vielleicht mal hin, aber er steht wieder auf. Das Kind im Glauben ist noch abhängig auch von den Eltern. Der junge Mann im Glauben, der steht, der geht seinen Weg mit Jesus. Das heißt nicht, dass er keine Väter hat. Er hat auch weiterhin Väter in Christus. Aber er hat schon eine ganz andere Basis. Das werden wir im Leben von Isaac auch sehen. Und dann, oder bist du ein Vater in Christus? Wann bist du ein Vater? Was macht dich zum Vater? Dass du Kinder hast. Das macht dich zum Vater. Einzig und allein das. Und es gibt viele Menschen, die hier draußen in dieser Welt rumlaufen und die Väter geworden sind, obwohl sie es von ihrer Reife her überhaupt nicht sind. Na? Deswegen, bevor wir anfangen, Kinder zu zeugen, sollten wir auch eine menschliche und auch geistliche Reife haben. Okay, wann wurde Abraham Vater? 1. Mose 17, Vers 4 und 5. Da sagt Gott zu Abraham, ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Eine Namensveränderung. Das ist ein wunderbarer, großartiger Schritt, wenn du Vater wirst. Alle, die Väter geworden sind, können sich vielleicht noch erinnern, als sie das erste Mal Vater wurden. Was das für eine Veränderung in ihr Leben gebracht hat. Ein neuer Name für Abraham hier. Abraham, du bist jetzt ein Vater. Und wisst ihr, das ist deswegen so bedeutsam, weil Gott unser Vater ist, von dem alle Vaterschaft auf Himmel und in Himmel und auf Erden benannt ist. Das heißt, in dem Moment, wo du oder ich, wo wir zum Vater werden, wir werden zum Vater. Gott ist unser Vater, wir werden zum Vater. Das heißt, etwas vom Wesen Gottes, etwas Kostbares, sein grundlegendes Wesen, was uns Jesus geoffenbart hat. Er hat uns den Vater gezeigt. Er hat uns gezeigt, wer Gott ist. Wer ist Gott? Der Vater. Dieser Kern des Wesens Gottes wird in uns sichtbar, wenn wir Vater werden. Und er möchte das. Das ist sein Ziel für uns, dass wir Väter werden. Und jetzt spreche ich eben zu allen, nicht nur zu denen, die tatsächlich Familie und Kinder haben. Gott möchte, dass du zum Vater wirst, dass du ein Vater wirst, so wie er Vater ist. Er möchte dich gestalten nach seinem Ebenbild, er möchte dich zu einem Vater machen. Und hier ist der Zeitpunkt gekommen, nach 99 Jahren, langer Weg, 25 Jahre oder 24 Jahre, nachdem Gott Abraham berufen hat, beziehungsweise nachdem Abraham ausgezogen ist, die Berufung fand vielleicht noch viel früher statt. Es ist ein langer Weg, zum Vater zu werden. Da sind viele Umwege, das haben wir gesehen. Viele falsche Wege, auf die wir geraten, bis wir wirklich zum Vater werden. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich will dich zu einem Vater. Ich werde das tun. Gott macht das. Du musst dich nicht anstrengen und irgendwie dich verbiegen, um zum Vater zu werden, sondern Gott macht das. Und ich werde dich sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Du wirst fruchtbar sein. Das möchte Gott mit deinem Leben machen, dass du fruchtbar wirst, dass aus deinem Leben Frucht entsteht. Frucht ist natürlich das eine, dass sein Wesen in uns Gestalt gewinnt, die Frucht des Geistes. Aber Frucht heißt auch, ja, Menschen, Kinder. Okay, jetzt guck mal in 1. Mose 18, als Gott dann Abraham besucht, und hier geht es eher darum, dass Sarah diese Botschaft auch hört, darum ist Gott eigentlich da gekommen, weil Abraham wusste das Ganze ja schon, na, dass jetzt tatsächlich noch ein Nachkomme aus Sarah kommen würde, der Isaak heißen soll. Und in Kapitel 18, Vers 9, lese ich mal. Und sie sagten zu ihm, wo ist deine Frau Sarah, sagen sie zu Abraham. Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Und Sarah horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Das wusste derjenige, deswegen hat er gefragt, wo ist Sarah? Weil er sicherstellen wollte, dass Sarah das hört. Und Sarah lauschte natürlich, wie das so unser menschliches Ansinnen ist. Abraham und Sarah aber waren alt, hoch betagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Und Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Ich möchte gerade die älteren Brüder hier echt ermutigen und herausfordern. Sarah hat gelacht, sie hat gedacht, bin alt, was soll noch Frucht aus meinem Leben entstehen. Ich bin doch verbraucht. Da ist nichts mehr. Da kann nichts mehr entstehen aus meinem Leben. Gott sagt, sollte mir irgendwas so wunderbar sein? Ich will dich zu einem Vater machen, auch wenn du schon alt bist. Und wenn du empfindest, dein ganzes Leben lang hast du keine Frucht gebracht. Du bist nie zum Vater geworden, geistlich. Du hast eigentlich gedacht, Mann, ja, ich habe das gelesen, ich habe das gehört. Ich weiß, dass ich mich entwickeln soll im Glauben, aber ich bin irgendwo stehen geblieben, ich bin stecken geblieben. Ich habe mich vielleicht sogar zurückentwickelt. Und sagst, das wird nie was. Jetzt ist es doch sowieso vorbei. Jetzt bin ich 60, jetzt bin ich 65, was soll das noch werden? Nein, sagt Gott. Und das gilt auch für alle Jungen, dass ihr das wisst. Dass ihr auch nicht die älteren Brüder verachtet. Dass er nicht auf sie herabschaut, sondern weiß, Gott kann mit jedem was machen. Egal, wie alt er ist. Das Alter spielt keine Rolle. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Abraham und Sarah Frucht bringen? Ganz schnell. Erstens, Erneuerung ihrer Fruchtbarkeit. Obwohl sie eigentlich nicht mehr fruchtbar waren, wurden sie fruchtbar gemacht von Gott. Das ist ein Handeln Gottes an ihnen. Das gleicht im Neuen Testament der Erfüllung des Heiligen Geistes. Wir werden fruchtbar durch die Kraft Gottes. Durch die Kraft Gottes war Abraham fähig, einen Sohn zu zeugen. Durch die Kraft Gottes wirst du fähig, Zeuge für Christus zu sein. Und Menschen zu zeugen, geistlich zu zeugen. Durch den Geist Gottes, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn wir als alte Hasen nicht uns öffnen für den Heiligen Geist, für die Kraft Gottes, dann wird auch keine Frucht entstehen. Aber im Neuen Testament wird uns gesagt, Abraham glaubte Gott. Und die Geschichte geht hier weiter. Sie sind erst ungläubig. Sie sagen, das kann doch gar nicht passieren. Das geht doch gar nicht. Wie kann das geschehen? Ist doch unmöglich. Und Gott sagt, es ist möglich. Ich mache das möglich. Und dann kannst du für dich sagen, okay, Gott, du spinnst. Und lässt dich nicht drauf ein. Und erfährst nicht die Kraft Gottes. die dein Leben nochmal so frisch macht, dass daraus Frucht entsteht. Oder du kannst dich dafür öffnen und sagen, ja, Gott, wenn du meinst, dass du was machen kannst, dann mach. Ich will das. Ich möchte, dass dein Heiliger Geist mich erfüllt und mich fruchtbar macht. Und das Zweite ist, was passiert, deswegen habe ich diese Verse hier vorgelesen, Sarah sagt, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben. Wisst ihr, was geschieht, wenn damit hier ein Kind entsteht? Erstens muss Fruchtbarkeit hergestellt werden, zweitens muss geliebt werden. Wenn Kinder entstehen sollen, auch geistlich Kinder hier in dieser Gemeinde, dann müssen wir einander lieben. Wir zeugen durch die Liebe, dadurch, dass wir einander lieben als Geschwister hier untereinander. Dadurch entsteht letztendlich neues Leben. Deswegen, ich in der Vorbereitung zur Evangelisation, Gott spricht das sehr deutlich zu mir. Die ganze Zeit über. Jetzt in der Bibelstunde am Mittwoch war es auch nochmal. Hebräer 13, Vers 1. Die Bruderliebe bleibe. In dem Ganzen, wo wir uns danach ausstrecken, rauszugehen, Menschen Verlorene zu erreichen, ihnen das Evangelium zu bringen, muss der Fokus immer sein, wir achten aufeinander, wir lieben einander, wir tun einander Gutes, wir ermutigen einander, wir stärken einander, wir fragen einander, wie geht's dir? Wir beten füreinander, wir ermutigen einander. Denn nur wenn wir einander lieben, können wir ein Zeugnis für die Liebe Gottes draußen auch für Menschen sein und können wirklich Menschen ins Leben bringen, mithelfen, dass sie ins Leben kommen. Die Bruderliebe bleibe. Also, das brauchen wir. Zurück zum Heiligen Geist und zurück zur Gemeinschaft. Na, für Abraham und Sarah heißt das einfach, sich für die Kraft Gottes öffnen, die Zusage, darum beten, neu nochmal wieder darum beten, Gott, wir sind alt, wir können nicht mehr, aber du kannst es machen. Und dann sich zusammen in ein Bett legen. Das müssen sie tun. Ja. Und was müssen wir tun? Wir müssen unsere Herzen öffnen für den Heiligen Geist, ganz persönlich. Uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, erfülle mich, erfülle uns alle hier. Nicht nur für mich selbst bete ich, sondern auch für meine Geschwister um mich herum. Abraham betet für Sarah, Sarah betet für Abraham. Wir beten füreinander. Und dann kommen wir zusammen. Wir verlassen die Versammlung nicht. Wir treffen uns. Wir suchen einander. Wir lieben einander. Wir dienen einander. Wir ermutigen einander. Wir bleiben beieinander. Wir gehen nicht auseinander. Wir gehen nicht eigene Wege. Wir laufen nicht jeder so seinen eigenen Weg, sondern wir gehen zusammen als gemeinsame Herde Gottes. Und daraus entsteht Frucht. Daraus entsteht Frucht hier. Gut, jetzt gehen wir weiter. Und zwar, mal gucken hier, meine verwirrten Notizen hier. Okay, jetzt kommt die Zeugung und Geburt Isaaks in Kapitel 21. Es geschieht, es erfüllt sich die Verheißung Gottes. Der Herr suchte Sarah heim, Kapitel 21, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Hier sehen wir die Geburt eines wunderbaren Geschöpfes, eines kleinen, süßen Muckelchens, ne? Und dann hältst du es in den Armen nach der schweren Geburt. So ist es auch in unserer Mitte. Hier der ein oder andere kommt zum Glauben. Ne? Erkennt Jesus Christus und dass er sein Retter ist, dass er ihn liebt und dass er alle Sünde getragen hat. Und plötzlich wird Jesus Christus lebendig für ihn. Er hört den Ruf und sagt ja. Wir erleben das und sehen das und denken, wow, diese kleinen süßen Geschöpfchen, das ist doch klasse. Herrlich, wunderbar. Und dann geht es aber weiter Mit der Geburt ist es ja nicht getan. Du wirst zwar, bist dann Vater und wirst auch Vater sein und bleibst auch Vater, ob du ein guter Vater bist, ein rechter Vater, wie man ein Vater sein soll, zeigt sich dann, wie es weitergeht. Dieses kleine Baby ist hilflos und kann nichts machen. Ist völlig angewiesen auf die Hilfe der Eltern. Und so müssen wir uns kümmern, als Eltern, um unsere kleinen Babys. In der Nacht müssen wir aufstehen. Die Mütter müssen sich stillen, Tag und Nacht. Ja, hier, Stefan und Laura, beziehungsweise Micha und Lydia im Moment, die haben da diese 5 Katzenkinder und schlagen sich die Nächte um die Ohren und alle 2-3 Stunden müssen die, ne, versorgt werden, sind völlig, ne, und so ist es ja mit Babys genauso. Ne? Und dann, das ist viel Arbeit, viel Anstrengung und sehr viel Konzentration wird darauf gelegt, jetzt diese kleinen Babys zu versorgen. Und Geschwister, wir müssen das sehen. Da, wo Kinder gezeugt werden, hier in unserer Mitte, sind wir als Väter dafür verantwortlich, die uns um diese Kleinen zu kümmern. Wirklich sie aufzuziehen, sie zu füttern. Das Erste aber, was geschieht, ist, dass sie in den Bund hineingenommen werden, beschnitten werden, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und wir haben auch so etwas. Das Normale sollte eigentlich sein, Geschwister, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er sich taufen lässt. Wenn jemand wiedergeboren wird, ein Kind Gottes ist, dass er zur Taufe geht. Und das war so herrlich jetzt, die letzten Taufen, die wir erlebt haben. Es war so schön zu sehen, diese kleinen Babys in Christus, wie sie ihre Liebe zu Jesus öffentlich bekennen und hineingetauft werden in den Leib Christi. Also, wir sollten diese kleinen Babys dazu ermutigen, wir taufen sie. Na? Klar, natürlich entscheiden sie sich. Sie sagen, ja, ich will mich taufen lassen. Aber wir sollten sie auf jeden Fall ermutigen und dahin heranführen, dass sie sich taufen lassen. Okay, gut, jetzt geht's weiter mit der Entwöhnung. Aha, das ist doch interessant, die Entwöhnung. Jetzt gehen wir mal weiter. In Kapitel 21 ist das auch noch. Vers 8. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. An dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Hier ist der Moment gekommen, wo das Kind nicht mehr gestillt wird. Und das ist das, was Paulus meint. Ihr seid eigentlich nicht da, wo ihr sein solltet. Ich muss euch immer noch Milch geben. Muss euch immer noch an die Brust legen, sagt Paulus. An die Hühnerbrust. Und euch Milch geben, statt feste Speise. Ihr müsstet aber eigentlich reif sein dafür, feste Speise zu verdauen. Hier geht es um Nahrung, geistliche Nahrung. Wir als Väter sind dafür verantwortlich, dass wir unsere Kinder nähren. Am Anfang mit Milch und dann später mit fester Speise. Wir gehen nach und nach dazu über. Im Moment, Susanne macht das ja durch. Jetzt isst sie Brei und so, aber sie kriegt schon alles mögliche andere, auch zwischendurch, probiert sie aus. Na? Aber sie trinkt auch gerne noch ihre Milch. Na? Das gibt so ein schönes, wohlig, warmes Gefühl im Bauch. Aber sie kriegt auch schon mal so ein bisschen, sie liebt auch so saure Gurke und so. Ne? Findet sie cool. Mag sie. Ist auch schon ein Schwarzbrot mal. Ne? Also, aber wir als Väter sind dafür verantwortlich, unseren Kindern Speise zu geben. Geschwister, Brüder, zu Hause in euren Familien, lehrt das Wort Gottes. Es kommt ganz schnell die Zeit, wenn die Kinder größer sind und dann in die Schule gehen, dass sie alles mit allen möglichen Fraß vorgesetzt kriegen. Und die essen das, wenn sie nicht wissen, zu unterscheiden. Und das Unterscheiden lernen sie bei uns zu Hause. Und wir müssen sie auch darin begleiten, wenn sie draußen in der Welt umherziehen und alles Mögliche aufnehmen und hören, dass sie unterscheiden können, was ist gute Nahrung, was ist schlechte Nahrung. Der Vater nimmt seine Söhne mit, wenn sie schon größer geworden ist, auf den Sammelweg, wo gute Beeren zu finden sind und wo giftige Beeren zu finden sind. Ne? Sagt er hier, das sind die guten Beeren, das sind die giftigen. Ja, die lasst ihr lieber hängen. Ja, oder nimmt ihr sie auch mit auf die Jagd. Die Tiere, die sind gut zur Jagd und die sind gut zum Essen. Die kann man zwar gut fangen, aber die schmecken nicht. Ja, oder die sind ungenießbar. Wir lehren unsere Kinder, wir sollen unsere Kinder lehren, sie an die Hand nehmen. Wisst ihr, und unsere Gesellschaft läuft darauf hinaus, dass Kinder von ihren Eltern weggenommen werden oder die Kinder die Eltern ihre Kinder abgeben. Irgendwer, der Staat oder irgendwelche Einrichtungen, übernehmen so einen gewissen Grad an Erziehung. Die eigentliche Philosophie aber ist die Selbsterziehung. Kinder sollen einfach ihren Weg gehen. Sie sollen sich selbst entwickeln. Man lässt sie einfach. Und das Modell des Vaters, der seinen Sohn an die Hand nimmt und ihm Dinge zeigt, erklärt, ihn lehrt, dieses Modell wird völlig ausgeschaltet. Aber wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen. Wir müssen diese Sicht haben. Wir sind als Väter verantwortlich für unsere Kinder und sollen sie lehren. Wir sollen sie füttern, nähren. Wenn wir ihnen das Wort Gottes bringen, soll es nicht dazu dienen, sie zu schlagen, sondern sie zu füttern, dass sie gestärkt und ermutigt sind. Manchmal müssen wir unsere Kinder auch schlagen, ihnen Grenzen setzen, konsequent erziehen, sagen, nein, das ist nicht gut und ich setze hier eine Grenze, damit du nicht wirklich in diese Sache reinläufst, die nicht gut ist, die nicht richtig ist. Aber wir sollen unsere Kinder heranziehen, dass sie eigenständiger werden, dass sie fähig werden, feste Speise aufzunehmen. Gut, also, das ist eine große Herausforderung für uns als Väter, für jeden von uns. Und wenn du, wie gesagt, ein Vater in Christus auch wirst, wenn du vielleicht kein leiblicher Vater bist, aber ein Vater in Christus, dann ist das deine Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben. Und wenn du ein Kind, ein kleines Kind im Glauben bist, wie Isaak, dann ist es deine Sache, diese Nahrung aufzunehmen. Das, was dir geboten wird, zu nehmen von deinem Vater oder von deinen Vätern. Nicht daran rumzukritisieren und zu sagen, also das schmeckt mir aber nicht. Wisst ihr, die Kinder sind ja zu Hause und die meckern rum und mäkeln rum, ne? Und jammern und wollen am liebsten nur Schokolade haben. So, als guter Vater gibst du deinen Kindern aber nicht nur Schokolade, du gibst ihnen auch mal ein Häppchen Schokolade. Aber wenn das Kind rumjammert und jault, dann wirst du als guter Vater ihm nicht die Schokolade, du wirst ihm das Stück Brot, was es jetzt zum Abendbrot gibt, hinlegen und sagen, Kind, iss das. Du wirst es vielleicht sogar versuchen, auf irgendeine Weise dahin zu bekommen, dass es das auch isst. Wenn es sich aber extrem sträubt, und das machen Kinder manchmal, die sträuben sich und sagen, nee, ich will nicht. Gut, mein liebes Kind, dann das ist das Essen, was ich für dich habe. Wenn du es nicht essen willst, wenn du es nicht runterschlucken, kauen und runterschlucken willst, ja, dann wirst du hungrig ins Bett gehen. Und das Kind wird es sich zweimal überlegen, ob es am nächsten Tag nicht vielleicht doch das Brot isst, aufisst. Wenn du konsequent darin bleibst, dann wird das Kind auch daran gewöhnt werden, dass diese Speise gut ist, die du ihm bringst. Na? Als Kinder im Glauben, auch als Kinder zu Hause, sollten wir unsere Eltern achten. Das wird uns als Gebot der 10 Gebote gegeben. Wir sollen, und Jesus hat das nicht außer Kraft gesetzt, sondern hat das bestätigt. Wir sollen unsere Eltern ehren, weil sie uns, unsere Mütter haben uns geboren. Sie haben uns aufgezogen. Und auch, das gilt auch im geistlichen Bereich, wir sollen unsere geistlichen Väter, und in manchen Fällen oder in einigen Fällen ist das ja gleichbedeutend. Mein Vater ist auch mein geistlicher Vater. Bei mir ist es nicht so, aber bei manch einem von euch ist es so. Dass unsere Väter nicht gering achten, sondern sie um ihren Dienst willen auch achten und das Wort, was sie uns bringen, essen. Gut. Jetzt geht es weiter. Und zwar in Kapitel 21 wird, und das ist nochmal eine Erinnerung, Abraham aufgerufen, lesen wir ruhig weiter in Vers 9, hier Kapitel 21, Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen oder sich lustig machen über, ja, sie hat ihn richtig geärgert, er hat ihn richtig geärgert, den Isaak, Ismael. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Und dieses Wort war sehr übel in Abrahams Augen um seines Sohnes willen. Hier müssen wir uns klar sein. Wir als Männer, wir haben unsere fleischliche Seite. Und wir pflegen auch unsere fleischliche Seite. So wie Abraham Ismael gepflegt hat. Das kann bei uns der Beruf sein. Die Arbeit. Wo du alles hinein investierst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sich das beißt. Deine Rolle als Vater und deine Rolle als Geschäftsmann, als Mann irgendwie in der Welt, das beißt sich. Da kommen Konflikte rein. Und das ist das Normale bei uns Männern, ist, dass unsere Kinder zu leiden haben. Unsere Kinder leiden darunter, dass wir unser Herz zu sehr an unsere Arbeit hängen. Oder an unser Hobby. Oder an, was weiß ich, Dingen, die uns irgendwie wichtig erscheinen, die uns irgendwie bedeutsam sind, aber die nicht die Priorität haben, wie unsere Kinder, unsere Söhne, die wir gezeugt haben, die wir aufziehen sollen. Und wir lassen das zu. Wir teilen uns, wir verteilen unsere Liebe und am Ende schlägt der fleischliche Sohn den geistlichen Sohn und er leidet darunter und dann kommt unsere Frau und sagt, hier Junge, irgendwo stimmt das hier nicht, das passt nicht. Isaak soll Erbe sein. Was heißt das, Erbe sein? Er soll all das bekommen, was Abraham empfangen hat. Wisst ihr, wir beziehen das Erbe sein oft immer auf das Materielle. Na, der bekommt die 1.000 Euro, die auf dem Bankkonto sind. Oder vielleicht sind es ja auch 100.000 bei dir, keine Ahnung. Vielleicht sind es ja auch Schulden. Das wäre natürlich nicht so schön für den Sohn. Okay, das Erbe. Aber Geschwister, das Erbe ist doch noch viel mehr. Wir sprechen ja auch von der Vererbungslehre. Ja, wir sprechen davon, dass wir unsere Gene weitergeben. Aber wir geben auch unsere Erfahrungen weiter. Wir geben all das, was wir empfangen haben, geben wir weiter an die nächste Generation. Wir vererben ihnen etwas. Und wie vererben wir? Indem wir investieren. Indem wir der nächsten Generation das geben, was wir empfangen haben. Indem wir es nicht für uns behalten oder für uns einsetzen, für unseren Spaß, für unser Fortkommen oder was weiß ich. Nein, wir nehmen all das, was wir empfangen haben und geben es weiter in die nächste Generation hinein. Weil wir wissen, wir werden diese Erde verlassen. Wir werden von dem, was wir empfangen haben, nichts mitnehmen. Nackt sind wir in diese Welt hineingekommen, nackt gehen wir auch wieder hinaus. Du wirst nichts davon mitnehmen. Du hast davon nichts mehr. Das, was du empfangen hast, damit kannst du was machen. Du kannst es investieren in deine Kinder, in deine leiblichen Kinder oder auch in besonderer Weise in deine geistlichen Kinder. Und teilweise ist das ja eins. Und Sarah sagt zu Abraham, investiere dein Leben nicht in den fleischlichen Sohn, sondern investiere ihn in deine Kinder. Investiere dein Leben in deine Kinder. Bringe ihnen all das, was du empfangen hast. Und wisst ihr, ich musste daran denken, zum Beispiel diese ganzen Geschichten von Abraham. Hat Abraham eine Biografie geschrieben, ein Buch geschrieben am Ende seines Lebens? Hat er nicht. Woher kennen wir denn diese Geschichten? Klar kannst du sagen, inspiriert durch den Geist Gottes, wusste Mose über all diese Geschichten Bescheid. Nein, ich glaube, der Heilige Geist hat gewirkt und hat Mose inspiriert, sie so aufzuschreiben, dass sie inspiriertes Wort Gottes sind. Aber die Geschichten, die wusste er durch die Erzählung, dass es weitererzählt wurde im Volk Israel. Angefangen von Abraham zu Isaak. Abraham hat sein Leben mit seinen Kindern geteilt, mit Isaak geteilt. Er hat ihm erzählt von seinem Weg mit Gott. Wir wissen ziemlich wenig von seinem Leben, von Abrahams Leben, bevor er ausgezogen ist in das neue Land, interessanterweise. Das war nicht so interessant. Da hat Abraham nicht so viel Wert drauf gelegt, Isaak das weiterzugeben. Aber sein Wandel mit Gott, sein Weg mit Gott, seine Höhepunkte im Leben, seine besonderen Erlebnisse mit Gott, wo er eine besondere Siege errungen hat, wo er echt als geistlicher Held dagestanden ist. Das hat er natürlich gerne erzählt. Aber hey, wir sehen doch auch, wie Abraham ganz offen von seinen Niederlagen, von seinen Verfehlungen Isaak weitererzählt hat. Ist das nicht krass? Das, was wir hier über Abraham lesen, sein Leben, seine Höhen und Tiefen, seine Schwächen und seine Stärken, seine besonderen Erfahrungen mit Gott und auch seine besonderen Erfahrungen mit Sünde, das hat er alles mit seinem Sohn geteilt. Er hat sich geöffnet und hat ihm erzählt aus seinem Leben. Und da müssen wir als Väter echt lernen, uns mitzuteilen, uns zu öffnen, ihnen zu erzählen. Es ist etwas Gutes. Manchmal denken wir, ah nee, ich will nicht so viel von mir erzählen, so, ne? Will nicht meine eigene Person irgendwie so jetzt so in den Vordergrund stellen. Aber wisst ihr was, wenn wir anfangen zu Hause, Süster und ich, von irgendwie Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Gott zum Beispiel, erzählen oder überhaupt irgendwas aus unserem Leben erzählen, aus unserer Vergangenheit, als wir Kinder waren, als wir Jugendliche waren, als wir junge Erwachsene waren, die saugen das auf, die sitzen da und sagen, oh, das will ich hören. Die sind begeistert davon, die wollen das wissen. Und klar, nicht zu jeder Zeit sind sie aufnahmefähig oder wollen das wirklich. Ne? Und manchmal hast du auch eher das Gefühl, oh nee, die interessiert das sowieso nicht. Und dann bist du entmutigt und denkst, oh nee, fühlst du dich verletzt, ne? Weil deine Kinder dir nicht diese Aufmerksamkeit und den Respekt. Aber ich will euch alle ermutigen, echt. Und auch eben nicht nur in den natürlichen Familien, sondern auch in der geistlichen Familie hier. Na, es geht hier nicht um Schwärmen von der Vergangenheit, sondern um ein realistisches Weitergeben von Erfahrung, nicht im luftleeren Raum, sondern um die junge Generation zu stärken, um sie auszurichten, um ihnen Wegweisung zu geben, genährt mit den eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dass mein Leben investieren in das Leben der Söhne. So hat Paulus das auch beschrieben. Im 1. Thessalonicher 2, wenn wir mal kurz ausschlagen, sagt er zu einer Gemeinde, die jetzt frisch gegründet ist, also wo hier diese sind alle noch Kinderchens, ne, und er sagt, Vers 5 fangen wir mal an. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Hier sieht man, wenn ich Vater bin, meinen Kindern, dann geht es mir nicht um mich selbst, um mich irgendwie groß zu machen oder um mich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen oder damit ich irgendwas von meinen Kindern habe. Wenn das so ist, dann ist da ein verdrehtes Vatersein drin. Als Vater sollte ich auf eigenen Füßen stehen, voll der Liebe Gottes sein und aus dieser Fülle heraus Freude daran haben, zu schenken, weiterzugeben, zu investieren. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Also ich hätte hier, na, als Vater kann ich ja sagen, hier, ihr müsst mir zuhören, ihr müsst auf mich hören, ich bin schließlich euer Vater. Er sagt, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Wow, das ist ein Kerl. Stefan, das ist ein Kerl. Mut zur Demut. Den Mut dazu, zart zu sein. No homo. Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Die kleinen Kinder, die frisch, die jung im Glauben sind, die klein sind. Echt liebevoll, zärtlich mit denen zu sein. Mit denen zu kuscheln. Na? Die zu streicheln, sie aufzubauen, wenn sie sich irgendwo wehgetan haben und schreien wie wild. Und es ist eigentlich nur so ein, na, einmal so gegen hier irgendwo so ein kleiner blauer Fleck. Dann kannst du so als Kerl, in Anführungsstrichen, als Macho sagen, hey, stell dich nicht so an, ein Junge weint nicht. Oder du kannst sagen, oh, du armes kleines Kind. Ja. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht alleine das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Da steht es doch, oder? Das ist das, was Vatersein ausmacht. Ich gebe nicht nur irgendwelche Wahrheiten weiter, sondern ich gebe mich selbst meinen Kindern. Weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen, und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wie ein Vater seine Kinder ermahnt, tröstet, ermutigt, herausfordert, anfeuert. Okay, jetzt gehen wir noch einmal zu 1. Mose 22. So herangezogen in einer wunderbaren Beziehung zwischen Vater und Sohn, so genährt und gestärkt, wächst, ist Isaak so weit herangewachsen, dass er nun den Schritt zum Erwachsensein vollzieht mit seinem Vater zusammen. Sie gehen zusammen und beten gemeinsam Gott an. So ein schönes Bild. Der Vater und der Sohn gehen gemeinsam auf den Berg, um Gott anzubeten. Herrlich. Sie gehen nicht zusammen los, um irgendwie eine Kanutour zu machen oder irgendwie zusammen angeln zu gehen. Auch das ist schön. Auch das ist eine tolle Sache, wenn der Vater mit dem Sohn gemeinsam eine Aktion macht. Aber sie machen eine gemeinsame Aktion, Gott anzubeten. Und das sollte, wisst ihr, das ist ein wahrer Kerl. Und zwar geht es hier ja nicht um einen Spaß oder irgendwie ein bisschen Spaß haben, sondern hier geht es darum, sein Leben zu verlieren. Der Vater verliert das Liebste, was ihm auf Erden gegeben ist. Der Sohn verliert sein Leben. So gehen sie auf diesen Berg. Mit dem Messer und dem Holz gehen sie auf den Berg und sie sprechen miteinander auf dem Weg. Das ist so wunderbar, wie das hier steht. Vers 5, Kapitel 22. Abraham sagte zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Wir wollen gemeinsam wirklich so eine innige Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn zu haben, zu sagen, wir gehen gemeinsam und beten gemeinsam Gott an. Alle anderen lassen wir zur Seite. Wir werden diese innige Gemeinschaft mit Gott genießen, miteinander. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Das ist so ein wunderbarer Satz, dieser wunderschöne Satz, zu sagen, wir gehen miteinander. Vater und Sohn gehen miteinander. Einen schweren Weg. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Zweimal wird das hier gesagt. Und dann kommt es dazu, dass Abraham seinen Sohn bindet und auf den Altar legt. Er übergibt seinen Sohn Gott wieder. Gott hat ihn in seine Verantwortung gelegt, als kleines Baby in seinen Arm gelegt und gesagt: Abraham, kümmere dich um diesen Sohn, zieh ihn auf in der Furcht und Ermahnung des Herrn. Füttere ihn, lass ihn groß werden, führe ihn dazu, dass er von der Milch bis zur festen Speise kommt, dass er investiere dein Leben in ihn hinein. Gib ihm all das weiter, was du erlebt hast. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du ihn opfern musst, wo du ihn loslassen musst, wo du ihn in meine Hände überliefern sollst, ausliefern sollst. Und das ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung als Vater, dass du deine Kinder loslässt, dass du an den Punkt kommst, wo du sagst: Wir beten gemeinsam den Herrn an und ich lasse meinen Sohn los. Denn du bist nicht der Vater, sondern Gott ist der Vater. Und in dem Moment tut auch Isaak etwas. Er legt sein Leben auf den Altar. Wie Römer 12 es uns sagt. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Dass wir, nachdem wir erlebt und erfahren haben, dass Gott uns liebt, sein Leben für uns hingibt, unser Vater sein Leben für uns gelassen hat, sein Leben in uns hinein investiert hat, dass wir, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Isaak lässt es zu, dass Abraham ihn bindet und auf diesen Altar legt. Er ist bereit, sein Leben Gott völlig auszuliefern, sein Leben für Gott hinzugeben. Er entscheidet sich dafür, mit Gott zu gehen, ihn anzubeten, von ganzem Herzen. Und so beten sie gemeinsam, jeder auf seine Weise, Vater und Sohn, Gott an, auf diesem Berg. Und Gott bewahrt sie davor, dass der Vater den Sohn umbringt, weil es ihm reicht, die Anbetung zu sehen. Die Anbetung beim Vater, die Anbetung beim Sohn. Und dann, nachdem sie zusammen angebetet haben und der Sohn ein Stück weit eigenständig geworden ist, er ist nicht nur groß geworden und kann feste Speise vertragen, sondern er ist auch ein Anbeter geworden, der sein Leben für Gott hingegeben hat, der sein Leben auf den Altar gelegt hat. Jetzt geht der junge Mann seinen eigenen Weg. Sie leben gar nicht mehr zusammen, Abraham und Isaak. Aber jetzt kommt der Punkt, wo der Sohn eine Frau braucht. Warum braucht er eine Frau? Damit er auch Frucht bringt. Damit auch er zum Vater wird. Auch er soll Vater werden. So wie Abraham Vater gewesen ist, so soll auch Isaak Vater sein. Und deswegen, darum kümmert sich Abraham. Ihm ist es wichtig, dass hier eine gute Verbindung entsteht, woraus auch geistliche Frucht entsteht. Nicht, wie er das in seinem eigenen Leben hatte, fleischliche Frucht mit Hagar, denn Ismael, nein, es soll eine geistliche Frucht sein, von Gott gegeben, aus einer göttlichen Gemeinschaft heraus soll diese Frucht entstehen. Und deswegen nimmt Abraham, und das ist natürlich die Gesellschaft damals, heute ist es ein Stück weit anders, aber Abraham nimmt sehr stark Einfluss. Damals war es ganz normal, dass die Eltern ihren Kindern die Ehepartner ausgesucht haben. Aber Geschwister, wir sollten das, oder Brüder, wir sollten das auch ernst nehmen heute. Die Welt ist so verrückt, welche Leute hier irgendwie zusammenkommen und dann irgendwelche Ehen anfangen oder auch keine Ehen. Das ist echt, und die Ehen halten für was weiß ich, wie lange, und dann zerbrechen sie wieder. wir haben so ein großartiges Vorrecht hier in der Gemeinde, dass wir einander ermutigen, Rat geben können, zur Seite stehen können. Und wir sollen als Väter auch aufpassen, dass wir unsere Kinder nicht überfordern. Aber gleichzeitig sollten wir die Verantwortung, die wir haben, da auch, was noch dieser Schritt angeht, der Partnerwahl, nicht völlig ausblenden. Nicht sagen, naja, das ist schon, der wird schon irgendwie, ne, wird schon die richtige finden. So, ne? Und wenn er dann die richtige gefunden oder wenn er eine gefunden hat, ja, dann ist das schon die richtige. Nein, schon miteinander reden, miteinander nachdenken darüber, auch im Vorfeld schon. Seinen Sohn darauf hinweisen, du, ist es gut, auf die und die Dinge zu achten, wenn du nach einem Mädchen Ausschau hältst. Und dann zu sehen, dass Gott führt, wie Gott hier den Knecht führt, wir werden diese Geschichte jetzt nicht durchlesen, aber Gott führt den Knecht, den Abraham lossendet. Gott führt den Knecht. Du kannst mit deinen Gebeten ganz viel bewirken, dass Gott führt und leitet in der Partnerwahl deines Sohnes. Gut, wie gesagt, das wäre nochmal ein eigenes Thema gewesen. Aber was ich nochmal interessant finde, ist dann in Kapitel 25, und wir kommen damit zum Schluss, einfach nochmal dieses Leitthema auch zu sehen. Kapitel 25 steht, dass Abraham wieder geheiratet hat. Und für Isaak war das sicherlich schmerzhaft. Er hat seine Mutter geliebt und seine Mutter ist gestorben. Und der Satz vor Kapitel 25 heißt, Isaak tröstete sich nach dem Tod seiner Mutter, als er seine Frau liebgewann. Das war für ihn ein Trost. Sein Vater hat wieder neu geheiratet, hat viele Kinder bekommen, daraus sind viele Nationen entstanden. In Vers 5 steht aber, Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Das finde ich so stark. Wir als Väter sollen unseren Kindern alles geben, was wir haben. Unseren geistlichen Kindern. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke und er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten, in das Land des Ostens. Das soll keinen Raum haben, sondern hier, mein Sohn Isaak, er soll gesegnet sein. Er soll alles bekommen, was ich bekommen habe von Gott. Er soll den Segen, den ich von Gott empfangen habe, auch empfangen und weiterführen, den Auftrag, den Gott mir gegeben hat in dieser Welt. Und den Söhnen der Nebenfrauen, das kann sein. Das weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachforschen von der Übersetzung her, ob das jetzt hier, ob Hagar damit gemeint ist, sicherlich, vielleicht. Wichtig ist, Vers 8, Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt und wurde versammelt zu seinen Völkern. In anderen Stellen steht oft zusammen, versammelt zu seinen Vätern. Wir haben im Hebräer 11 gelesen von der Wolke der Zeugen. Es gibt keine Großväter im Reich Gottes, interessanterweise. Ein Vater wird, dadurch, dass er Kinder zeugt, zum Vater. Dieser wächst heran und wird ebenfalls zum Vater. Und der Großvater stirbt und der Sohn wird zum Vater und stirbt auch und wird zu den Vätern versammelt, sodass wir eine Wolke von Vätern sind und Müttern. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn. Und Vers 11, und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Ist das nicht schön? Ist das nicht abhängig von dir? Du hast deine Kinder losgelassen, du bist gegangen und Gott ist immer noch mit deinen Kindern und führt das Werk weiter, was er mit dir angefangen hat. Im Hebräer 12 haben wir gelesen, das ist wie so ein Marathon-Staffellauf. Wir geben den Staffelstab weiter und laufen dann das Rennen nicht mehr selber weiter. Aber Gott läuft immer noch mit unseren Kindern dann weiter. Und lasst euch einfach alle ermutigen darin, die Rolle, die Gott euch gegeben hat, in der ihr gerade steht, anzunehmen darin zu wachsen. Ja, gerade diese Herausforderung, wirklich sich zu öffnen dafür, auch Vater zu werden, in einem geistlichen Sinne, sich erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist und in die Liebe einzutreten der Geschwister. Auch die Verantwortung wahrzunehmen der Kinder, die entstehen, die da sind, der natürlichen und der geistlichen Kinder. Dann eben diese weiteren Schritte, auch das Loslassen, das Übergeben an Gott. Aber auch die Kinder, alle, die ihr Kinder noch seid, die Eltern, die Ehre zu ehren und zu achten, das anzunehmen, was ihr empfangt, darin zu wachsen, darin groß zu werden und selber mit den Vätern zusammen anzubeten. Sich nicht als Revoluzzer irgendwie von seinen Eltern zu trennen, sondern gemeinsam anzubeten und in diesem Prozess des gemeinsamen Anbetens dann zu einer eigenen verantwortlichen Lebensposition zu kommen, indem ihr euer Leben wirklich auf den Altar legt und von Gott euch leiten lasst, dass Gott euer Herr und euer Vater ist. Und dass wir dann als Väter und Kinder zusammen Brüder sind, die einen gemeinsamen Vater haben und ihn zusammen anbeten und ihm zusammen nachfolgen. Ja, lasst uns beten zusammen. Vielleicht nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit zum Gebet miteinander. Und ja, lass uns kurz beten, einfach füreinander. Das ist offenes Gebet. Jesus, wir danken dir für unsere Väter im Glauben. Danken dir für Peter, für Sigi, für Jens, für Markus, für ja, Harry, für Willi, genau. Jesus, wir danken dir für unsere Väter, die uns vorangegangen sind im Glauben und uns genährt haben, die uns das Evangelium vermittelt haben, die uns auch ihr eigenes Leben geöffnet haben. Wir danken dir dafür, dass du uns gute Väter gegeben hast, dass wir aufgezogen wurden und dass wir gestärkt wurden, dass wir dahin geführt wurden, gemeinsam mit ihnen anzubeten und unser Leben wirklich auf dem Altar zu legen. Und dass du uns ja fähig gemacht hast, durch deinen Geist auch selbst Väter zu werden. Wir preisen dich dafür, für die Familie, die du uns geschenkt hast hier in der Gemeinde, Herr. Ja.